Scheitern. Dass ich gestern nicht hier war, das hat ja auch was, so ein bisschen von Scheitern an sich. Zumindest das, was meine Familie betrifft, unsere Pläne, wie wir uns die Woche gedacht haben, wenn ich weg bin, dass sie gescheitert sind. Das ist also eher aber ein Scheitern vielleicht, was man nicht wirklich selber verursacht oder so. Und heute Abend soll es eher um das andere gehen, um das Scheitern, für das wir selber viel mehr verantwortlich sind, für die Dinge, die wir so anstellen, wo wir als weniger, wie soll ich sagen, wo wir aktiv dran beteiligt sind und weniger passiv, wo wir mehr Täter als Opfer sind vielleicht an der Stelle. Scheitern, ja, also Scheitern im Sinne von, wenn du versagst, wenn du es nicht schaffst, wenn du einen Fehler machst, es nicht auf die Reihe bekommst, wenn etwas daneben geht und nicht so geworden ist, wie es hätte eigentlich sein sollen. Damit ihr besser versteht, was ich damit meine, habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht, die davon was weitergeben, was Scheitern bedeuten kann. An müsste es sein. Kannst du mal das nächste Bild machen? Okay, eins zu weit. Den da. Das hat was von Scheitern. Oder auch das, mancher sieht es nicht sofort, das ist in der Tat ein Fernglas, was George Bush in der Hand hält, aber es wird ihm schwerfallen, etwas zu sehen. Oder auch hier, unheimlich gut gemeint. Aber der Freund braucht sich nicht beschweren, wenn sein Fahrrad weg ist. Eines meiner Lieblingsbilder, das hier. Wenn das keine, also wenn das kein beim Weihnachtsgeld nicht nochmal ordentlich irgendwie belohnt wird, oder auch hier. Auch besonders toll finde ich diese Variante hier. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber Tür und Treppe haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Oder hier unser Freund. Mitten im Regen Auto zu waschen, das ist, hat auch irgendwie was Fehlerhaftes an sich. Und wo wir schon bei Autos sind, mein Lieblingsbild, das letzte Bild. Und ich frage mich, sehe ich auf dem Gesicht der Frau ein kleines Lächeln? So nach dem Motto, schaut mal, was ich kann. Finde ich durchaus beeindruckend. Über Fehler von anderen lässt sich unheimlich gut lachen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja? Da sagen wir das Sprichwort und da sorgen in unserer Zeit auch schon die Medien dafür. Ja, so Pannenshows, die es an allen Ecken und Enden gibt, YouTube, Failblogs und sowas. Aber Fakt ist doch, dass wir alle ab und zu mal Fehler machen. Wir versagen, tun nicht das Richtige, wir schaffen das nicht. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist, was wir sagen, wenn jemand einen Fehler macht. Ach, passiert, kann doch jedem mal passieren. Jeder macht doch mal einen Fehler. Auch wir machen immer wieder mal was nicht richtig. Wir verhalten uns nicht richtig. Wir sagen etwas, was nicht richtig ist. Wir denken Sachen, die nicht richtig sind. Jeder macht mal einen Fehler. Und interessanterweise finde ich, das ist etwas, was uns niemand beibringen muss. Es gibt vieles, was wir lernen müssen, um groß zu werden. Aber Fehler zu machen, muss uns interessanterweise niemand beibringen. Das haben wir irgendwie, glaube ich, von Natur aus schon drauf. Das erste Mal, wo ich bewusst aktiv erlebt habe, dass das so ist, dass ich von ganz alleine Dinge falsch machen kann. Ich glaube, ich war 5 Jahre alt. Es war Adventszeit. Die erste Kerze leuchtete. Ich war allein zu Hause und ich stand bei uns in der Küche und vor mir an der Wand hing mein Adventskalender, den ich aufmerksam studiert hatte. Da war so ein Nikolausbild drauf mit Geschenken und sowas. Ja, der hatte so einen Schlitten mit Geschenken drauf. Alle. Man konnte das Bild nicht mehr so genau erkennen, weil die Türen auf waren. Und um ehrlich zu sein, es waren alle Türchen bereits geöffnet und geleert und dabei war noch nicht einmal Nikolaus. Irgendwie hatte ich das innere Gefühl, als ich da vor meinem Adventskalender stand, das, was ich gerade gemacht habe, ist nicht richtig. Ich habe gerade was falsch gemacht. Und damit es nicht auffällt, habe ich die Türen wieder zugemacht. Einen nach dem anderen, bis halt, ich glaube, es war der 3. oder 4. Dezember oder sowas. Die letzten Türen habe ich natürlich aufgelassen. Und während ich dabei war, zuzudrücken, da fiel mein Blick auf etwas, was neben meinem Adventskalender hing. Das war der Adventskalender meiner Schwester. Und da hörte ich eine innere Stimme in mir sagen, sollten deine Eltern wirklich gesagt haben, dass du keine Schokolade essen darfst? Doch, natürlich darfst du Schokolade essen, hörte ich eine andere Stimme auf meiner anderen Schulter sitzen. Nur von dem Adventskalender deiner Schwester, der neben dem deinigen hängt, von dem sollst du nicht essen, dass du keinen Ärger bekommst. Und da sprach die erste Stimme wieder zu mir, du wirst keineswegs Ärger bekommen. Sie werden es nicht einmal merken, sie wollen dir nur etwas vorenthalten. So gingen diese Stimmen in meinem Kopf hin und her, soll ich nicht? Und es kam, wie es kommen musste, als nun der kleine Carsten sah, dass von dem Adventskalender seiner Schwester gut zu essen wäre und dass seine Lust für die Augen und begehrenswert war, da öffnete er die Türchen des Adventskalenders seiner Schwester und aß davon, aß alle leckeren Stücke der Schokolade und er gab niemandem davon ab. Innerhalb von wenigen Minuten hatte ich also nicht nur meinen Adventskalender leer gefuttert, sondern auch noch den von meiner Schwester. Und ich wusste, das war nicht richtig. Ich spürte es in mir drin. Ich hatte ganz klar etwas falsch gemacht. Trotzdem verschloss ich auch bei meiner Schwester die Türchen. Irgendwie in der Hoffnung, aus der Nummer rauszukommen. Das wird schon nicht auffallen. Aber am nächsten Morgen flog der Schwindel natürlich auf. Meine Schwester stand heulend vor ihrem Kalender. Meine Mutter schaute mich an. Und ich so, ich war es nicht, Mama, ich war es nicht. Schon wieder was falsch gemacht. Ich habe versucht, meine Schwester zu beschimpfen. Ich war es nicht. Die hat auch meinen leer gegessen, Mama. Guck mal, der ist auch leer. Das hat mir natürlich keiner abgekauft. Ja. Also nicht nur, dass ich meinen und ihren Kalender leer gefuttert habe, ich fing auch noch an zu lügen und meine Schwester zu beschuldigen. Zur Bestrafung bekam meine Schwester einen neuen Adventskalender und ich nicht. Dabei war doch meiner auch leer. Ich fand das völlig ungerecht. Sie bekam auch alle meine Nikolaus-Süßigkeiten, alle in meinem Stiefel waren in jedem Jahr, ich glaube nicht mal Nüsschen waren da drin oder so. Das war die Strafe meiner Eltern dafür, dass ich den Kalender leer gefuttert hatte und auch noch gelogen hatte. Also da war ich 5, vielleicht 6 Jahre alt und hatte in meinem jungen Leben zum ersten Mal ganz bewusst und ganz aktiv etwas getan, was nicht richtig war. Ich hatte versagt, ich war gescheitert und seitdem mache ich diese Erfahrung immer wieder, dass ich Dinge tue, von denen ich merke oder schon im Vorfeld weiß, das sollte ich eigentlich nicht tun. Ich sage Sachen, von denen ich eigentlich weiß, die solltest du jetzt nicht sagen, Carsten. Ich denke Dinge, von denen ich weiß, so solltest du nicht denken, Carsten. Das ist nicht richtig, was du gerade tust, was du gerade sagst, was du gerade denkst. Wie du gerade hier reagierst, das ist nicht richtig. Den Witz, den du gerade über den Menschen gemacht hast, ist nicht richtig. Das, was du gerade ausgeplaudert hast, nicht richtig. Wie du dich gerade verhalten hast, dem Menschen gegenüber, nicht richtig. Was du über die Person denkst, die du da siehst, nicht richtig, Carsten. Diese Erfahrung mache ich immer, immer wieder, dass ich Dinge tue, die nicht richtig sind, die nicht in Ordnung sind. Manchmal ist es ein Missgeschick, was einem passiert, was einem so rausrutschen kann, wo keine große Absicht dahinter steckt. Das ist eine Sache, das kann passieren. Aber wisst ihr, ich rede von den Dingen, wo ich mit Absicht sozusagen auch Dinge falsch mache. Wo ich wissentlich und willentlich nicht die Wahrheit sage, zumindest nicht die ganze Wahrheit. Dass ich weiß, wenn ich das jetzt sage oder tue, dann ist das nicht in Ordnung, dann verletze ich jemanden, dann stelle ich was nicht richtig. Und wie gesagt, das ist das Besondere, das hat mir niemand beibringen müssen. Das hat mir niemand sagen müssen. In meinem Kindergarten, in meiner Grundschule gab es nirgendwo ein Fach Lügen lernen. Es hat mir niemand beigebracht, wie ich Geld aus dem Portemonnaie meiner Eltern mopsen kann, so dass sie es hoffentlich nicht merken. Das habe ich von ganz alleine herausgefunden. Wie ich so lügen kann, dass es vielleicht erstmal keiner merkt. Das habe ich von ganz alleine gelernt und gekonnt. Irgendwie scheint das doch also, ihr in Sachsen seid vermutlich alle ganz anders und viel heiliger als ich oder sowas, aber zumindest was mich betrifft, und ich glaube, das betrifft euch genauso auch, wo wir sagen, irgendwo steckt doch da ein Fehler in uns drin. Wenn das so ist, dass uns Scheitern, dass uns Versagen keiner beibringen muss. dann ist doch da irgendwie ein Fehler in uns drin. Dann ist doch, dann sind wir doch irgendwie, dann sind wir doch irgendwie fehlerhaft. Da steckt doch ein Fehler in unserem System drin. Klar, und solange es sich bei unserem Versagen nur um Adventskalender handelt, ist es vielleicht noch ganz lustig, aber im echten Leben? Wenn wir im echten Leben versagen, scheitern, in der Ehe zum Beispiel, in der Beziehung, in der Familie, auf der Arbeit, bei den Finanzen, was unseren Körper betrifft, wenn wir hier falsche Entscheidungen treffen, falsch handeln, dann kann das sehr schnell große Ausmaße annehmen und dann ist es gar nicht mehr zum Lachen, weil es ganz andere Konsequenzen hat. Dass wir so ticken, wie wir ticken, dass wir irgendwie dazu neigen, Fehler zu machen, dass uns das keiner beibringen muss, dass wir das von selbst können. Diesen Fehler im System, warum wir manchmal oder oft eben nicht so ticken, wie wir wollen, warum wir manchmal das Falsche sagen, denken oder machen, für diesen Fehler, für diesen, ich sag mal, Defekt in uns Menschen, gibt es in der Bibel einen Begriff. Und dieser Begriff heißt Sünde. Dass wir Dinge tun, die nicht richtig sind, die uns oder anderen schaden, die wir manchmal eigentlich gar nicht tun wollen und trotzdem machen. In der Bibel heißt es an einer Stelle eben, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Das ist doch die Erfahrung von uns Menschen, dass wir immer wieder in solche Situationen hineinkommen, wo wir merken, Scheiße. Das nennt die Bibel Sünde. Es hat mit Sünde zu tun, dass wir Dinge tun, die nicht richtig sind, die uns oder anderen schaden, die wir eben manchmal eigentlich gar nicht tun wollten und trotzdem machen. Und Sünde, sagt uns die Bibel, Sünde hat ihre Wurzel in einer gestörten Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Fehler in uns drin, der hat etwas damit zu tun, dass wir eine gestörte Beziehung zu unserem Schöpfer haben, zu Gott. Das ist, was die Bibel uns sagt. Deshalb ticken wir, wie wir ticken. Deshalb machen wir diese Fehler. Deshalb sind wir fehlerhaft. Weil an einem Punkt in der Geschichte es einen Bruch gab zwischen Mensch und Gott. Und das so gewaltig war, dass es bis heute seine Auswirkungen hat, bis in unser Leben hinaus sich Auswirkungen hat. In der Sprache der Bibel meint Sünde Zielverfehlung. Also wenn der Schütze mit Bogen oder Gewehr oder was auch immer, ja, an der Zielscheibe vorbeischießt. Sünde hat etwas damit zu tun, dass ich ein Ziel nicht mehr klar im Blick habe. Dass ich ein Ziel nicht mehr klar sehen kann, weil es zu weit weg ist von mir. Dass es so weit weg ist von mir, dass ich es gar nicht erreichen kann. Mit anderen Worten, dass ich von Gott so weit entfernt bin, dass ich ihn nicht mehr sehe und nicht sehen kann, was er für mich und von mir will. Dass ich ihn nicht sehen kann, um zu verstehen, was Gott für mich und von mir möchte. Und so haue ich immer wieder mal daneben. Schieß eine Fahrkarte, so nennen wir das, wenn man die Zielscheibe nicht trifft, eine Fahrkarte nach der anderen. Eine Null nach der anderen, weil ich das Ziel nicht klar habe, weil ich zu weit entfernt bin, weil mir das Ziel nicht klar ist. Und das gilt im Schützenverein genauso wie im Leben. Je weiter man vom eigentlichen Ziel weg ist, umso schlechter wird auch mein Ergebnis, umso größer die Chance zu scheitern, wenn ich weit weg bin, wenn ich gar nicht weiß, was mein Ziel im Wesentlichen wirklich ist. In der Bibel heißt es einmal an einer Stelle im Alten Testament bei Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir alle irrten umher. Wir alle. Wir alle haben uns verlaufen, haben uns entfernt vom Weg. Das ist ja, was mit verlaufen gemeint ist. Dass wir weggekommen sind vom Weg, dass wir so weit weg sind vom Weg, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir zurückkommen können. Dass wir gar nicht mehr das Ziel irgendwie hinbekommen können, weil wir so weit weg sind, wir sehen es gar nicht mehr. Wir machen unser eigenes Ding, wir gehen unseren eigenen Weg, wir verhalten uns wie Schafe. Das ist, was der Spiegel sozusagen, den uns die Bibel vorhält. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir verhalten uns wie Schafe. Schafe sind doch, weiß nicht, wer von euch sich schon öfters mit Schafen beschäftigt hat. Ich nur begrenzt. Aber ich finde, Schafe sind durchaus interessante Tiere. Weiß nicht, aber mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass es im Zirkus oder in so Filmen gibt es alle möglichen dressierten Tiere. Bären, Hunde, Papageien, Affen, Pferde, Delfine, alle möglichen Tiere, Mäuse sogar, ja, diverse Vögel, alles Mögliche. Aber was ich noch nie gesehen habe, ist ein dressiertes Schaf. Es gibt so YouTube-Videos, wo so Schafherden, denen man irgendwie so Lichterketten übergeworfen und dann machen die so Bilder, aber das hat was nur damit zu tun, dass eben der Schäferhund hinter denen herläuft und die vor dem Schäferhund abhauen. Das machen die nicht, weil sie gelernt haben, einen bestimmten Weg zu laufen. Schafen kann man irgendwie nicht so Tricks beibringen. Und ihre Sinne sind auch nicht sonderlich stark ausgeprägt. Schafe können sich nicht selber verteidigen. Ja, jedes Tier hat irgendwie seinen Abwehrmechanismus. Schafe haben dickes Fell. Das ist vielleicht alles, was irgendwie das für den Wolf weniger schmackhaft macht. Aber sie haben keine scharfen Zähne. Sie können keine gefährlichen Laute machen. Mäh, mäh. Wer hat denn davor Angst? Hat hier niemand Angst davor? Schafe können sich nicht selber verteidigen. Schafe haben einen schlechten Orientierungssinn. Deshalb passiert das immer wieder, dass Schafe sich verlaufen, weil sie einfach vor sich hingrasen. Und dann eben verloren gehen und nicht wissen, so, hups, wo bin ich denn hier? Keine Ahnung, wo ich bin. Wie konnte ich nur hierher kommen? Schafe sind sehr schreckhaft. Und wenn sie etwas erschreckt, dann rennen sie los und andere Schafe schließen sich an, weil der Herdentrieb einsetzt und kein Schaf gerne alleine ist. Weil Schafe nicht besonders clever sind, sind sie auch eine leichte Beute. Und das ist, und jetzt will ich langsam ein bisschen auch diese Schleife enger ziehen. Ohne Schutz und ohne Leitung, ohne Führung sind Schafe schnell aufgeschmissen, sind in großer Gefahr und verlieren eben die Orientierung. Entlaufene Schafe finden normalerweise nicht zurück nach Hause. Ein Schaf, das sich verirrt hat, findet normalerweise nicht zurück nach Hause. Wenn, dann nur durch Zufall, aber eigentlich ein Schaf, das sich verlaufen hat, das vom Weg abgekommen ist, das nicht mehr sieht, wo es hin muss, wo die anderen sind, ist eigentlich verloren und ist ideale Nahrung für Wölfe, Bären, andere Tiere. Mit diesem durchaus etwas einfältigen Tier vergleicht uns die Bibel immer wieder. Sagt, Menschen sind wie Schafe. Und nicht, um uns zu beleidigen. Es ist nicht, dass die Bibel sagt, also so wie meine Mama das manchmal früher gesagt hat, du bist so ein Schaf, Carsten. So meint das die Bibel nicht, um uns irgendwie zu beleidigen, sondern um eine Wahrheit über uns zu sagen. Denn das stimmt doch, oder? Wir leben so oft vor uns hin, gehen unseren eigenen Weg, wir machen das, was halt so Schafe tun, wir schlafen, wir stehen auf, wir essen, das heißt also, und dann sind wir unterwegs, das bedeutet, wir sind am Arbeiten sozusagen und essen weiter und dann gehen wir wieder schlafen. Und wir machen so unser eigenes Ding, Tag ein, Tag aus. Und manchmal wird man vielleicht von etwas aufgeschreckt und wenn ein paar Schafe anfangen zu laufen, laufen viele plötzlich mit. Manchmal ohne zu wissen warum und es wird geblökt und dann blökt man, weil die anderen eben auch blöken und so. So ist es halt einfach bei den Schafen. Und mit diesem Bild wird noch etwas deutlich, was wir normalerweise gar nicht so sehr wahrnehmen. Wenn die Bibel eben davon spricht, eben, dass wir Schafe sind, dann eben ist damit gemeint, dass wir sehr schnell vom Weg abkommen können, dass wir sehr schnell Orientierung verlieren. Aber es ist eben auch das Bild damit gemeint, dass wir in einer gefährlichen Situation sind. Eben weil Schafe sich nicht selber verteidigen können. Weil Schafe sehr schnell Opfer sind. Sehr schnell sozusagen unter die Räder geraten. Schafe sind bedroht. Wie schnell unser Leben den Bach runtergehen kann, wie schnell wir verloren gehen können, dafür ist es ein Bild, wenn die Bibel sagt, dass wir wie Schafe sind. Wie schnell die Wölfe des Lebens, die zerstörenden Kräfte uns auseinanderbringen können. Unser Leben schlecht machen können, unser Leben zum Scheitern bringen können. Diese negativen, diese zerstörenden Kräfte, die an unserem Leben manchmal nagen, diese Stimmen, diese Gefühle in uns, die uns ziehen und an uns zerren und uns zur Strecke bringen können. Die Bibel spricht eben nicht nur von Schafen, sondern eben auch von Wölfen. Und die Wölfe, das sind die Dinge, die uns jagen, die uns nicht loslassen, die uns vor sich hertreiben, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Dinge, die uns die Freude nehmen, die unser Leben zerstören, die Versuchungen. Die Habgier, der Neid, der Egoismus. Wenn die über uns kommen und uns erwischen, dann haben sie das Potenzial, unser ganzes Leben, unser ganzes Haus zum Einstürzen zu bringen. Die Versuchung, ja, wenn die Versuchung übereinkommt. Und es man nicht schafft, davon wegzulaufen. Wie schnell ist dann die Ehe in Gefahr, ist die Beziehung in Gefahr. Kann kaputt gehen, kann zerstört werden dadurch. Weil wir nicht widerstehen können. Wir sind oft nicht so stark. Weil eine andere Person um uns wirbt. Weil das Internet so einfach zu erreichen ist und die Seiten so einfach zu erreichen sind und uns so sehr zur Seite ziehen, ablenken von unseren eigentlichen Partnern. Die Habgier, sich mehr zu nehmen, als einem zusteht, falsche Zahlen anzugeben, der Neid, zu kurz zu kommen. Warum hat der oder die das und ich nicht? Ich will das auch haben. Dem anderen etwas nicht mehr zu gönnen, undankbar darüber zu werden, neidisch zu werden, schlecht gelaunt zu werden. Wenn diese Wölfe, diese zerstörerischen Gedanken, Gefühle über uns kommen, dann sind wir in Gefahr. Und so wie es gilt, dass ohne einen Hirten das Leben eines Schafes zu scheitern droht, in Gefahr ist und zu scheitern droht, gilt das auch für uns. Ohne einen Hirten droht das Leben von uns Menschen zu scheitern. Ohne einen Hirten sind wir in großer Gefahr. Ohne einen Hirten irren wir umher, verlaufen uns, gehen verloren, wir gehen falsche Wege, wir treffen falsche Entscheidungen. Wir werden überwältigt von sozusagen den Gefühlen, die wir haben, von den Sehnsüchten, die uns treiben. Weil wir dann nicht stark genug sind, dann geben wir denen nach. Und wo ist dann der Hirte, der bei uns ist, der uns den richtigen Weg weist? Ohne einen Hirten gehen wir verloren und wir merken es vielleicht erst, wenn es zu spät ist. Jesus sprach an mehreren Stellen von verlorenen Schafen, von Schafen ohne Hirten, wenn er von Menschen sprach, gerade Menschen eben, die Gott nicht kannten, die keine Beziehung zu Gott hatten, dem Schöpfer, dem Vater. Und die Bibel erzählt eben auch von dem Leiden Gottes, sozusagen, das Leiden, das Jesus hat, wenn er die Menschen sieht und sagt, Mensch, oh Mann, ey, das sind diese Menschen, die Gott nicht kennt, die sind wie Schafe ohne einen Hirten, die sind so in Gefahr und sie ahnen es gar nicht. Und dann sagt Jesus mal Folgendes an einer Stelle. Er sagt von sich selber, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich passe auf die Schafe auf. Ich passe auf meine Schafe auf, ich verteidige sie. Ich sorge dafür, dass sie Nahrung finden. Ich bin bei ihnen in dunklen Stunden, ich bewahre sie vor dem Verderben. Ich verteidige sie vor den Wölfen, vor den Kräften, die das Leben kaputt machen wollen, vor dem Scheitern, vor dem Tod. Ich bin der gute Hirte. Ich passe auf meine Schafe auf. Ich habe sie im Blick. Ich gehe ihnen voran und ich gehe ihnen nach und ich passe auf sie auf. Jesus ist der gute Hirte und nichts und niemand anderes sorgt sich so sehr um uns, ist so sehr für uns da. Und kann uns vor den Wölfen des Lebens so beschützen wie er. Nichts und niemand anderes kann das so wie er. Und Jesus geht so weit, dass er sich selber mit seinem Leben den Wölfen in den Weg stellt, um uns zu beschützen und zu retten. Er sagt mal an einer Stelle eben, dann geht es nämlich gleich weiter. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Der gute Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Und genau das hat Jesus auch getan. Als er bereit war, sich kreuzigen zu lassen. Als er bereit war, am Kreuz zu sterben, an unserer Stelle hat er sein Leben hingegeben. Er hat sich den Wölfen sozusagen, dem Scheitern des Lebens in den Weg gestellt. und hat das selber auf sich genommen. Deshalb ist für uns Christen das Kreuz so wichtig, weil wir wissen, da ist der Hirte, der sich so sehr in den Weg gestellt hat, damit wir in Freiheit sein können, damit wir sicher sein können. Er hat sein Leben an unserer Stelle gelassen, damit unser Leben nicht scheitert, sondern gelingt. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Wenn dein Leben am Ende nicht scheitern soll, wenn dein Leben gut sein soll, jetzt und am Ende, in dem Leben nach diesem Leben, dann ist eigentlich, was die Bibel uns sagt, ist, dann brauchst du einen Hirten. Wenn dein Leben gelingen soll, dann brauchst du einen Hirten, einen echten Hirten, einen Hirten, der dich liebt, der alles tut für deine Sicherheit und dein Leben und für dein Überleben. Darüber werde ich morgen vor allem sprechen, was es mit dem Leben und mit dem Sterben auf sich hat. Einen echten Hirten also, der dich liebt und der alles tut für dein ganzes Leben, für dieses und auch danach. Einen Hirten, der nicht weggeht, wenn es schwierig wird. Einen Hirten, der hinschaut, auch wenn du dumme Dinge tust, der sich dann nicht abwendet. Einer, der dir nachgeht, egal wie weit du vom Weg abgekommen bist, der dir hinterhergeht, weil er dich liebt. Dem es nicht egal ist, was du tust. Und der immer liebevoll darum bemüht sein wird, dich zurückzuführen, dich zurückzubringen, damit du in Sicherheit bist, damit dein Leben nicht scheitert. Du brauchst einen Hirten, der dich nie aufgibt. Und so ein Hirte ist Jesus. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und er ist wirklich so. Jesus ist so ein guter Hirte. Keinem anderen als ihm solltest du in deinem Leben vertrauen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mit Anfang 20 Jesus in mein Leben hineingelassen habe. Mein Leben war vorher dann, das war ja nicht nur aus Spaß, dass ich nicht in die Schule gegangen bin. Mein Leben war wirklich eine Katastrophe. 3 meiner engsten Freunde sind im Knast gelandet. Ich hatte schon einiges auf dem Kerbholz. Und ich war dabei, weiter falsche Entscheidungen zu treffen. Und dann ist dieser Hirte in mein Leben hineingekommen und hat mich zurückgeführt auf einen Weg, der zum Leben führt. Auf einen Weg, der mich zur Sicherheit führt. Der für mich und für andere Sicherheit bedeutet. So ein Hirte ist Jesus. Und dem solltest du dein Leben anvertrauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den Hirten, ja, dass er den gab, damit alle, die an ihn glauben, die sich von ihm leiten lassen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ewiges Leben, dazu werde ich morgen das nochmal sagen, ewiges Leben ist eben nie im biblischen Denken nie nur das Leben nach dem Tod gemeint. Das ewiges Leben ist kein Zeitbegriff in der Bibel, sondern ein Qualitätsbegriff. Dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir ein sicheres Leben haben. Ein gelingendes Leben. Und alles, was Jesus sozusagen sagt, das Ganze, wovon das ganze Neue Testament, wovon die ganze Bibel letztlich spricht, ist, dass Gott dein Hirte sein will, dass Jesus dein Hirte sein will. Jesus will dein Hirte sein. Und die Frage ist, ob du ihn dein Hirte sein lässt, ob du dich von ihm führen und leiten lassen willst, ob du, so wie König David das sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Viele kennen das vielleicht aus dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Dass du das so wie er sagen kannst, Jesus will dein Hirte sein. Kannst du das auch sagen, dass er dein Hirte sein soll? Manche von uns haben diese Entscheidung in ihrem Leben schon getroffen und das gesagt, Jesus, ich will, dass du mein Hirte bist. Aber vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben gemacht. Oder es ist so weit weg und du merkst, du hast dich so weit eigentlich entfernt von dem, dass du gar keine Ahnung mehr hast, wo der Weg zum Leben ist. Dann ist heute Abend ein guter Zeitpunkt, das selber zum eigenen Gebet zu machen und zu sagen, Jesus, ich will, dass du mein Hirte bist. Du kannst ihn bitten, dein Hirte zu sein, dich zu führen, dich zu leiten, dich zu beschützen. Vor den Wölfen deines Lebens, auch vor dir selbst, vor dem eigenen Willen, vor dem eigenen Dickkopf, vor den eigenen Sehnsüchten und Wünschen, vor den Versuchungen, damit dein Leben am Ende nicht scheitert. Deshalb kannst du eben in dem Sinne beten, ja? Jesus, ich will dein Schaf sein. Einer der großen Theologen, deutschsprachigen Theologen, Karl Barth, der soll das am Ende seines Lebens gesagt haben, der hat so Schweizerdeutsch ein bisschen gesprochen, Herr Jesu, ich würd dies Schöfli sie. Ich möchte dein Schaf sein. Jesus, ich will dein Schaf sein. Wenn du das noch nie Jesus gesagt hast, dann will ich dich dazu, wollen wir als Mitarbeiter, als Team, dich dazu ermutigen, das heute Abend zu machen, zu sagen, Jesus, das soll auch für mich gelten. In diesen Informationszetteln, da ist hinten drauf ein Gebet abgedruckt, ich habe es jetzt auch nochmal hier auf der Leinwand, und das könnte eben so ein Gebet sein, mit dem man Jesus sagt, Jesus, ich will, dass du mein Hirte bist, ich will dein Schaf sein. Und ich werde dieses Gebet jetzt gleich sprechen. Und wer möchte, kann das mitsprechen. Kann das für sich laut oder leise im Stillen, Gott hört das, mitsprechen. Und ich lasse noch einen Moment stehen, ich will noch kurz was dazu sagen, bevor ich dann dieses Gebet spreche und einlade das eben für den, der das möchte, der sagen möchte, Jesus, sei du mein Hirte. Führe und leite du mich, bewahre und beschütze du mich vor den bösen Kräften dieses Lebens, vor mir selber. Führe du mich zum Leben. Dann lade ich ein, das mitzubeten. Und wenn Sie das Gebet mitgesprochen haben, das sage ich jetzt schon mal, dann sagen Sie das nach jemandem. Dann sag du das nach jemandem. Teil das mit. Wir haben solche Gesprächsmitarbeiter da, die haben so einen blauen Button, der Martin wird das, glaube ich, nachher nochmal erklären. Auf so einen zugehen und einfach sagen, ich habe das heute Abend mitgebetet. Und es ist wichtig, dass das jemand weiß. Glaub mir, es ist wichtig, dass ihr das mit jemandem teilt. Und dann könnt ihr nämlich darüber ins Gespräch kommen, was bedeutet das jetzt? Was können jetzt nächste Schritte sein? Wie kann ich lernen, Jesus so zu hören und so zu vertrauen, dass ich ihm als Schaf wieder nachfolge und auf den Weg zum Leben finde? Also, die Einladung des Abends, unser Leben scheitern gehört zu unserem Leben dazu. Das Schlimmste ist, wenn unser Leben am Ende scheitern sollte, weil wir das Ziel verfehlt haben. Und Jesus ist der, der das verhindern will, der das nicht will, dass unser Leben scheitert. Und von daher eben die Einladung, dass der Ruf von Jesus sozusagen, dass er der selber sagt, lass mich dein Hirte sein, lass Jesus dein Hirten sein. Ich spreche das, wer möchte, kann das mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alle meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, herzlichen Glückwunsch. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, die ich je getroffen habe. Wenn du denkst, ich bin noch nicht so weit, auch dann sind die Gesprächsmitarbeiter da, ich bin da, man kann gerne auch mit mir darüber sprechen, nochmal Fragen stellen, was bedeutet das eigentlich? Der ganze Abend soll einfach nur Mut machen und verstehen, Scheitern gehört dazu, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir einen guten Hirten haben, der uns da immer wieder rausholt, der uns nachgeht, weil er uns liebt, der für uns da ist und der uns auf den rechten Weg, auf den Weg zum Leben führen will. Gott segne euch. Amen.